Warum Borussia Mönchengladbach? Einfach, weil es ein lässiger Verein ist. Weil ich glaube, dass es einer der größten Vereine in Deutschland ist, was Geschichte, was Fanpower betrifft.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Pfostenbruch, der spektakulärste Gladbach-Podcast. Wir sprechen in dieser Folge über das Spektakel in Mainz, den 3:2-Sieg unserer Borussia beim Tabellenschlusslicht nach 1-0-Führung und 1-2-Rückstand zwischenzeitlich. War ein ziemlich wildes Spiel. Mal schauen, wie wild es dann auch zugeht, wenn es am Dienstag gegen Real Madrid weitergeht in der Champions League. Sind sehr intensive Wochen auch für diesen Podcast, für den Pfostenbruch. Ich bin Kevin, Grüße an die gesamte Hörerschaft und natürlich an die andere Hälfte dieses akustischen Flügelflitzer-Duos. Fabian, hi.
Hi Kevin, oh Gott, akustisches Flügelflitzer-Duo, ja stark. Ja, Borussia gewinnt 3-2 gegen Mainz, ganz, ganz wichtiger Erfolg. Ja, hat einiges geboten, das Spiel. Ich glaube, gibt es einiges, was wir aufarbeiten müssen.
Ja, ganz, ganz genau. Wir müssen direkt bei der Aufstellung anfangen. Letztes Mal haben wir das Thema ein bisschen stiefmütterlich behandeln können, weil sich ja auch nicht so viel verändert hatte. Aber jetzt gab es 5 Wechsel im Vergleich zum Spiel bei Inter Mailand. Und wir hatten ja auch schon im Vorfeld gesagt, wenn es sich so richtig anbietet, mal vogelwilde Aufstellungen auszuprobieren, dann wohl das Mainz-Spiel. Und Marco Rose hat sich wahrscheinlich das Gleiche gedacht. Erstmal hat er die taktische Formation verändert, haben mit Dreierkette gespielt und wir haben 5 Spieler rausgenommen, Alassane Plea, Tikus Thuram, Jonas Hofmann, Flo Neuhaus und Rami Benzebaini, Stindl, Hermann, Rocco Reitz zum ersten Mal überhaupt, Oskar Wendt und Toni Janschke rein. Ich denke, du warst genauso überrascht wie ich über diese Fülle an Wechseln und vor allen Dingen darüber, dass Rocco Reitz direkt in der Startelf stand, oder?
Ja, ich war darüber überrascht, dass es dann doch 5 an der Zahl waren. Tatsächlich, ich hatte natürlich, wir hatten ja auch im letzten Podcast schon mal kurz drüber gesprochen, dass wir da mit einigen Wechseln rechnen. Dann waren es jetzt gleich 5. Ganz, ganz spannend. Auch der Wechsel, Systemwechsel. Vor allem fand ich da bemerkenswert, dass Toni Janschke tatsächlich auf der Position des linken Innenverteidigers in der Dreierkette gespielt hat. Wo er sonst, wenn er die Position mal gespielt hat, meistens dann auch doch eher den rechten Part in dieser Dreierkette übernommen hat. Das zeigt allerdings, fand ich, wie wichtig Matthias Ginter mittlerweile auch im Aufbauspiel ist und eben aus dieser Position, aus dem rechten Halbraum, sage ich mal, mit seinen langen Bällen, seinem rechten Fuß, mit dem er dann den gesamten Raum bespielen kann oder gut bespielen kann vor sich, dass man aus den Überlegungen Matthias Ginter da auf der rechten Seite gelassen hat und Toni Janschke dann links rübergezogen hat. Ja, das natürlich dann war so das Erste, was mir aufgefallen ist.
Ja, genau. Fand ich auch ganz interessant, zumal wenn man die vergangenen Jahre von Toni Janschke, die Fußballerlaufbahn von Toni Janschke begutachtet, da sieht man ganz schön, er ist irgendwie sukzessive immer weiter nach links gewechselt. Also anfangs war er auch noch gar kein Innenverteidiger, das vergisst man häufig, weil er ja dort wirklich rechts hinten kaum noch spielt, aber jetzt auch zum ersten Mal links in der Dreierkette, aber du hast es angesprochen, Matthias Ginter, von uns auch häufig schon thematisiert, in dieser Saison nochmal wichtiger, wenn dann auch der lange Pass dann von ihm als Offensivmittel eingesetzt wird und vor allen Dingen ja auch ein probates Mittel ist. Langer Pass war es zum Beispiel ja auch auf Stefan Leiner, woraus dann letztendlich auch das 1-0 resultierte. Es gibt ja diverse Szenen, gerade auch in den beiden Heimspielen, wo dann so ein langer Pass mal für eine Gefahrensituation gesorgt hat. Und ja, auch diesmal hat Matthias Ginter da eine wichtige Rolle eingenommen. Jetzt haben wir noch gar nicht gesprochen über Rocco Reitz. 18 Jahre, sogar noch näher an 17 als an der 19, glaube ich, ist ja erst im Mai überhaupt 18 geworden. Wir hatten jetzt in der Saisonauftaktfolge auch natürlich mal über ihn gesprochen, weil Marco Rose auch in der Vorbereitung natürlich auf ihn gesetzt hat und ihm ja zuletzt auch schon mal eine Einsatzgarantie ausgestellt hat, dass es so schnell kommen würde. Hat mich überrascht. Wie ging es dir?
Ging eigentlich. Ich habe schon damit gerechnet, dass wenn es so kommt, dann natürlich jetzt in diesen Bundesligaspielen. Und ich fand auch, ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe es, also ich fand es auch logisch, auch im Nachhinein, jetzt wenn man sich diesen Spielverlauf betrachtet, finde ich es eigentlich logischer, ihn tatsächlich von Anfang an zu bringen und zu sagen, hey, du kannst am Anfang erstmal noch gar nicht groß was falsch machen. Wir haben immer noch die Chance, so ab der 60. Minute können wir immer noch die anderen bringen. Alles kein Thema. Wenn man ihn versucht einzuwechseln, dann geht man ja immer schon so ein bisschen davon aus, so einen jungen Mann reinzubringen. So, man hätte dann gerne schon in irgendwo die 2-0, 3-0 Führung, um irgendwie den Spielstand schon gesichert zu haben, um dann die Situation zu erkennen, okay, jetzt kann ich ihn in der 75. Minute mal bringen. Aber dann kann er natürlich auch keine super entscheidenden Impulse geben. Und deshalb fand ich diese Überlegung sehr konsequent und sehr, sehr, sehr gut eigentlich, ihn dann direkt auch von Anfang an zu bringen. Und also mir hat er ganz gut gefallen. Klar, der ein oder andere Wackler war da drin, aber ich denke, das ist bei einem 18-Jährigen beim Bundesliga-Debüt natürlich mehr als normal. Ansonsten hat er mir aber sehr gut gefallen, hatte in vielen Situationen die Ruhe weg und hat teilweise in der einen oder anderen Situation dann gespielt wie ein alter Hase. Und insbesondere im Gedächtnis geblieben ist für mich dieser tolle Pass auf Patrick Herrmann, der fast zu seiner ersten Torvorlage gereicht hätte, als Patrick Herrmann dann den Ball in vollem Lauf mitgenommen hat und an die Latte gesetzt hat, leider. Das war so die auffälligste Szene, wie ich fand. Ansonsten hat er das gut gemacht, war ein sehr ordentliches Debüt. Oder wie hast du es gesehen?
Ja, würde ich genauso unterschreiben. Ich fand auch, klar, es sieht am Ende natürlich ein bisschen doof aus. Er wird dann rausgenommen und danach, drehen wir das Spiel. Aber das trifft ja auch auf andere Spieler zu, weil es gab ja dann diese 4 Wechsel innerhalb weniger Minuten im zweiten Durchgang. Trotzdem würde ich überhaupt nicht einschätzen, dass Rocco Reitz irgendwelche Aktien an diesem zwischenzeitlichen 1:2 Pausenrückstand hat. Also ich fand im Gegenteil ihn sogar mit am präsentesten in der Zentrale. Ich fand ganz gut, man hat gemerkt, wo seine Stärken liegen. Also, dass er wirklich jemand ist, der wirklich zwischen den Linien hin und her agiert. Also, der sich Bälle auch relativ weit hinten, also relativ weit in der eigenen Hälfte holen kann, dann aber auch ein Faktor werden kann für den letzten Pass nach vorne. Da gab es ja diese ein, zwei Situationen, wo dann so ein hoher Ball, relativ hoher Ball, dann auf Patrick Herrmann auch durchging. Und das kann natürlich dann auch ein Mittel sein gegen eine eng massierte Mainzer Defensive. Und das hat mir ganz gut gefallen. Und es gab jetzt auch nicht so diese Situation, wo er jetzt wirklich so einen richtigen Unforced Error hatte. Davon hatten wir einige, war aber selten jetzt Rocco Reitz, der irgendwie den Ball direkt in den Fuß eines Mainzer Gegenspielers gespielt hat oder den Ball direkt sich hat abnehmen lassen. Also das fand ich ganz gut. Er hat relativ unbekümmert gespielt und hat sich insofern empfohlen für weitere Aufgaben. Das würde ich definitiv so bilanzieren. Und jetzt, wo du es sagst, ist es natürlich sinnvoll, ihn jetzt wahrscheinlich in Mainz gebracht zu haben, weil jetzt haben wir pausenlos Champions League-Spiele und haben auch jetzt zum Beispiel zwischen den Champions League-Spielen Spiele gegen Leipzig, Leverkusen und so. Und ja, das ist dann natürlich nochmal eine andere Hausnummer.
Absolut. Und die Gegner, die kommen, werden natürlich jetzt gerade in den nächsten Wochen umso schwieriger. Und die gesamte Rotation konnte ich deshalb jetzt ganz gut nachvollziehen. Ich meine, es hat ja im Nachhinein auch hervorragend funktioniert. Die 5 Stammspieler haben in Anführungsstrichen nur 30 Minuten spielen müssen und es hat zum Sieg gereicht. Das ist ja vielleicht mal die Sichtweise, die man dann auch einnehmen muss. Und das ist dann eben schon stark. Ja, ansonsten hatten wir Patrick Herrmann neu da drin, hat einen guten Job gemacht, wie ich fand. Lars Stindl auch ein ordentliches Spiel. Wer mir leider nicht so gefallen hat, ich weiß nicht, wie es dir ging, war diese linke Seite mit Oskar Wendt und Toni Janschke. Gerade in der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass die Mainzer da immer wieder oder auch da gefährlich werden konnten und insgesamt die Abstimmung in der Defensive in der ersten Halbzeit, wo man ja eigentlich erwartet, dass wenn man mit Dreier beziehungsweise in der Defensive dann auch mal mit der Fünferkette spielt, dass die Räume enger werden. Das war teilweise leider gar nicht der Fall. Teilweise waren die Räume noch weiter. Die Spieler weit von ihrem Mann weg. Die Zuordnung haben da oft nicht gestimmt in der ersten Halbzeit. Und ja, das führte dazu, dass ich das Gefühl hatte, die Mainzer bleiben gefährlich. Und das hat sich eigentlich erst mit der Systemumstellung dann in der zweiten Halbzeit wieder geändert, als Toni Janschke dann auch ja, rausging, geopfert wurde, möchte ich fast sagen.
Ja, also sowohl in der eigenen Offensive ging eigentlich alles über unsere rechte Seite. Bei Mainz wiederum das meiste auch. Also über unsere linke Seite, Janschke Wendt, sehe ich ganz genauso. Was mir vor allen Dingen überhaupt nicht gefallen hat, war eine gewisse Fahrigkeit. Es ging häufig sogar durch die Mitte und das darf nun mal gar nicht passieren. Also wo dann irgendwie auch die Zuordnung nicht so richtig stimmte und prompt war dann Mainzer frei vorm Tor. Wenn man ehrlich ist, selbst vor unserem 1:0, also wir nutzen die erste dicke Chance zur Führung, aber selbst davor, in den ersten Minuten gab es so 2-3 Szenen, gerade so nach 70, 80 Sekunden sogar schon einmal, wo wirklich im allerletzten Moment geklärt wurde. Also letztendlich muss man sagen, wenn Mainz dann ein bisschen mehr Spielglück hat, vielleicht ein halbes Sekündchen nochmal in der einen oder anderen Szene eher am Ball ist, dann kann das richtig böse ausgehen nach der ersten Halbzeit. Auf der anderen Seite hatten natürlich wir auch dann Chancen für 2 oder 3 Tore, gerade Hermann mit dem Lattending, gerade Hermann dann auch in der 44., 45. nochmal, als er da von rechts in den Strafraum zog und an Zentner scheiterte. Aber defensiv war das echt schwierig. Also häufig im letzten Moment geklärt, ziemlich fahrig, zu einfach durch die Mitte, so würde ich es zusammenfassen, was da so alles nicht klappte. Vor allen Dingen dann exemplarisch war eben dieses 2-1, wo Mateta eigentlich keine andere Chance hat, als durch seine individuelle Klasse, die er zweifellos hat. Aber er hat ja eigentlich gar keine Chance in der Position, außer er wird nicht angegriffen und findet den perfekten Abschluss und das war dann eben der Fall und da hat man ja auch gesehen, wie sich Jan Sommer echauffiert hat über die Hintermannschaft, über die eigenen Defensivspieler, weil da einfach keiner zum Ball gegangen ist, obwohl man nominell in Überzahl war und das war irgendwie bei beiden Toren so.
Ja, jetzt haben wir schon hier ja einiges angesprochen. Ich würde auch als Bilanz unter die erste Halbzeit mal setzen, dass das ja fast, es war fast genau umgekehrt wie die erste Halbzeit in Mailand, wo man in Mailand sagt, wir waren defensiv sehr gut, Borussia aber sehr gut organisiert. Nach vorne hat nicht viel geklappt. Und das war jetzt in Mainz quasi genau umgekehrt. Defensiv hat nicht viel funktioniert. Dafür konnte man offensiv auch immer mal wieder gefährlich werden. Und das war so ein bisschen der Hoffnungsschimmer so in der ersten Halbzeit. Wenn wir es mal nochmal chronologisch angehen, ja, Mainz hatte viele Chancen, dann macht Borussia aber nach einem guten Spielzug erstmal das 1-0 durch Lars Stindl. Das fand ich dann auch erstmal, so im ersten Moment dachte ich, ja, das muss doch jetzt auch Auftrieb geben und ich habe gehofft, dass Borussia es etwas cleverer zu Ende spielt. Wie ging es dir da?
Genauso, vor allen Dingen dachte ich, 1-0, englische Woche ist ganz wichtig, die Führung. Und ja, Pustekuchen war es. Wir hatten ja irgendwie dann gar keine richtige Sicherheit im Spiel, beziehungsweise hatte ja dann Robin Quaison, der den Ball vor dem 1-1 an den Pfosten setzte, 2-3 Minuten vorher auch schon eine Rieseneinschussmöglichkeit. Wo ich dachte, vielleicht hat Mainz sogar das Pulver verschossen, war dann aber nicht so. Offensiv war das ganz gut, auch sehr variabel, mal über außen richtig rein kombiniert, dann mal den langen öffnenden Pass viel diagonal gespielt oder auch mal durch die Mitte hohen Ball von Rocco Reitz, aber defensiv komplette Gegenteil. Also letztendlich kann man vielleicht sagen, in der ersten Halbzeit hat man sehr schön gesehen, was gut läuft in dieser gesamten Saison, was aber auch schlecht läuft, nämlich dass man häufig fahrig agiert.
Mir ist vor allem aufgefallen, wenn wir uns das 1-1 mal anschauen, so ein bisschen exemplarisch. In der Situation, du hast es ja angesprochen, Quaison setzt sich eigentlich gut durch, taucht vorm Tor auf und dann, wenn man sich die Szene mal betrachtet, Nico Elvedi steht quasi mit Mateta 25, 30 Meter vorm Tor auf einer Höhe. Mateta zieht den Sprint an, er läuft einfach durch und hofft darauf, dass dieser Ball genau so kommt, dass Quaison eben nur den Pfosten trifft oder den Torwart und dieser Abpraller kommt. Und Nico Elvedi bleibt 25 Meter vorm eigenen Tor stehen und guckt sich die Situation an und betet, dass der Ball nicht reingeht. Mateta läuft durch und kann dann ungehindert zum 1-1 einschieben. Wäre Elvedi da einfach mit Mateta hingelaufen, hätte Elvedi noch eine realistische Chance gehabt, den Ball vor Mateta zu klären, beziehungsweise zeitgleich mit ihm am Ball zu sein und ihm ihn noch entscheidend am Einschuss zu hindern. Und das war so ein bisschen bezeichnend, so dieses Abschalten und starke Fokussierung auf den Ball und weniger auf den Gegenspieler. Das war schon in Mailand in der einen oder anderen Situation der Fall, wo wir das bemängeln mussten. Und das war gegen Mainz in der ersten Halbzeit ganz, ganz deutlich, dass viele Augen auf den Ball waren, aber keiner so recht gesehen hat, wo eigentlich der Gegner steht. Und dieses 2-1 ist natürlich auch ein Tor, das eigentlich klasse gemacht von Mateta, keine Frage, aber so eigentlich auch nie fallen darf. Da stehen 5 Gladbacher im Strafraum, Mateta als einziger, der hat nur eine Option, diesen Abschluss, und kriegt den tatsächlich so aufs Tor. Hervorragend gemacht, nichtsdestotrotz muss man ihn da konsequenter am Schuss hindern.
Ja, und letztendlich waren das beides Tore, die du gerade gegen Mainz so nicht kassieren darfst. Also Mainz kombiniert sich ja regelrecht nach vorne. Es waren ja keine Kontertore oder so. Also die Gefahr bestand ja dann eher im zweiten Durchgang, je länger das Spiel dauerte, dass man da dann irgendwie überlaufen wird. Mainz natürlich dann sehr auf die Defensive bedacht, hat dann Johnny Burkhardt reingebracht, unter anderem einen schnellen Mann. Da war es natürlich dann wichtig, dass man dann zu einem gewissen Zeitpunkt den Druck noch erhöhen konnte, dass man dann auch noch früh genug den Ausgleich geschafft hat, dazu aber später mehr. Vielleicht blicken wir jetzt von der ersten Halbzeit so in die Anfangsphase der zweiten Halbzeit. Es gab ja dann relativ schnell die Wechsel, Doppelwechsel in der 53. wo man dann auch das die Dreierkette letztlich aufgelöst hat, dadurch, dass Toni Janschke rausging. Alassane Plea und Tikus Thuram kam rein. Torschütze Stindl ging auch raus. Da war natürlich auch ganz klar, worauf man jetzt setzte, dass man natürlich auch eine etwas vielleicht müder werdende Mainzer Hintermannschaft mehr beschäftigen würde. Und ich finde, das muss man sagen, ist vollkommen aufgegangen. Tikus Thuram hat natürlich nochmal eine andere Power, eine andere Qualität, und auch Alassane Plea, wenn die gegnerische Hintermannschaft schon so ein bisschen bespielt worden ist. Ich finde, das hat man sehr schön gesehen.
Und da ist ja Breel Embolo hervorzuheben, der ja die Mainzer Hintermannschaft in der ersten Halbzeit wirklich mehr als beschäftigt hat. Breel Embolo für mich ganz große Anteile an diesem Sieg, weil er eben tatsächlich diese Mainzer Hintermannschaft absolut mürbe gelaufen hat und dann auch eben die Chance eröffnet hat für Player, für Thuram, gegen müde werdende Mainzer da, Akzente zu setzen. Und ich glaube, dass dieses gesamte Konzept ganz gut aufgegangen ist. Ich glaube zwar nicht, dass unbedingt der Plan des Trainerteams war, dass man hinten liegt nach der ersten Halbzeit. Aber ich glaube, dass auch mit der Aufstellung durchaus bewusst in Kauf genommen wurde, dass das passieren kann. Aber dass man trotzdem das Zutrauen hat und die Power von der Bank, dass wenn man 60 Minuten gegen Mainz ja noch in Schlagdistanz ist, und ich glaube, das Zutrauen war definitiv in diese Mannschaft da, die von Anfang an auf dem Platz geschickt wurde, dass man sagt, man ist definitiv noch nach 60 Minuten in Schlagdistanz, und wenn man dann noch die offensiven Granden einwechseln kann, gerade auch Jonas Hofmann, der mir wieder hervorragend gefallen hat, jetzt sehr hervorgestochen, dann nach seiner Einwechslung und gegen diese müde Mainzer Hintermannschaft, der das auch aus der Zentrale wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Und den fand ich echt bemerkenswert in dem Spiel, auch was für eine Ruhe und was für ein immenses Selbstvertrauen er durch diese hervorragenden letzten Wochen hat.
Ja, definitiv. Er hat sich ja dann auch belohnt mit einem Tor, 11 Meter zum 2-2 und der Vorlage auf den Kopf von Matthias Ginter zum 3-2 Siegtreffer. Natürlich müssen wir noch eine Szene, bevor auch Hofmann und Neuhaus dann in der 60. kamen, nochmal kurz ansprechen. Levin Öztunali hat das 3-1 auf den Fuß. Jan Sommer macht da den Winkel sehr dicht, kommt da energisch aus dem Tor, verhindert das 3-1. Dann wäre wahrscheinlich alles Makulatur gewesen, gehört auch zu weit dazu. Auch da ging es mal wieder durch die Mitte, und das ärgert mich halt, da sind es dann so ein paar Unzulänglichkeiten, dass man irgendwie die letzten 1-2% da nicht in den Zweikampf gibt, dass man da dann ein bisschen zu spät dran ist, und dann bietet sich Mainz da die Riesenmöglichkeit zur Vorentscheidung. Da muss man dann in der Form auch von Glück reden, dass wir da nicht 3-1 hinten liegen. Am Ende, sage ich dann auch, ist das Ergebnis vollkommen in Ordnung, weil wir hatten in der zweiten Halbzeit schon eine drückende Überlegenheit. Wir hatten auch vor allen Dingen auch vor den beiden Treffern schon Riesenmöglichkeiten. Wenn ich da an das eine Ding von Mbolo denke, wo Zentner auch schon geschlagen war, wo dann St. Just oder wer auch immer kurz vor der Linie rettet. Dann auch vor dem 3-2 gab es den einen Kopfball noch von Ginter, glaube ich auch, wo er schon einmal fast eingeköpft hätte. Also letztendlich geht das dann schon in Ordnung. Wie würdest du so diese letzten 20 Minuten, sage ich mal, wo man eine drückende Überlegenheit hatte, wo man auch gar nicht mehr in den Konter gelaufen ist, wie würdest du die so rekapitulieren? Was hat da so den Ausschlag gegeben? Was waren da unsere Stärken auf dem Platz?
Ja, diese enorme Ballsicherheit, und man hat regelrecht gemerkt, wie auch dieses 2-2 bei Inter denjenigen, die dann auf den Platz gekommen ist, auch Selbstvertrauen gegeben hat, wo man gesehen hat, die Jungs haben wieder gemerkt, dass sie mit Top-Mannschaften auch mithalten können, und die sind mit einem Selbstverständnis auf den Platz gekommen, und da rede ich eben über Neuhaus, über Hofmann, Thüram, Player, die da mit einem Selbstverständnis auf den Platz kommen, zu sagen, ja, okay, ihr seid meins, wir sind besser als ihr. Und das hat man ihnen angemerkt, an der ganzen Körpersprache und enorme Ballsicherheit, die man dann doch so in der Form jetzt gerade nach dem 3-2 ganz bemerkenswert, wie locker man das runtergespielt hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Insgesamt muss ich auch sagen, die zweite Halbzeit, die Defensivleistung stark verbessert. Es gab noch ein, zwei Chancen. Die größte hast du ja gerade angesprochen von Öztunali, wo Mainz durchgebrochen ist. Ich glaube, das muss man den Mainzern auch zugestehen, dass sie ein, zwei Mal in einer Halbzeit durchbrechen. Aber da sind wir eben auch wieder bei der ersten Halbzeit. Die war nicht gut genug. Da muss Borussia dann auch noch was tun. Und zumindest in der Besetzung hat es mit dieser Dreierkette jetzt in dem Spiel nicht wirklich gut hingehauen. Das muss man ganz klar so sagen.
Und am Ende halten wir fest, dass wir trotzdem nochmal zurückgekommen sind, dass der Plan letztendlich dann aufgegangen ist, weil wir haben die wichtigen 3 Punkte aus Mainz mitnehmen können. Und vor allen Dingen natürlich, dass die Ballsicherheit schon dann enorm war im zweiten Durchgang. Gerade auch nach dem Führungstreffer zum 3-2, da kam ja keine Gefahr mehr auf. Hätten wir dann nicht noch in Person von Alassane Player so dumme Fouls begangen, dann hätte es ja selbst die langen Bälle nicht mehr gegeben, wo dann Robin Zentner auch nochmal das ein ums andere Mal in die Nähe des Balls kam oder den Ball sogar hatte und nochmal reinspielen wollte. Das waren dann die einzigen kritischen Momente, aber für eine Auswärtsführung, eine knappe Auswärtsführung in so einem spektakulären Spiel, dann eine erstaunlich entspannte Schlussphase aus unserer Sicht. Ich denke, das kann man abschließend noch sagen.
Ja, auf jeden Fall. Tikus Thüram, der natürlich haben wir auch ganz vergessen zu erwähnen, seinen spieltäglichen Elfmeter rausgeholt hat. Eine Wahnsinnsserie von 4 Elfmetern in den letzten 4 Spielen rausgeholt. Absolut irre. Diesmal war es ein Handelfmeter, kein Foulspiel an ihm, aber eine absolut unglaublich. Und dann hinten raus war es sehr souverän. Und so kann es dann auch gerne gegen Real weitergehen, weil ich vermute, dass wir dann auch diejenigen, die sich am Ende so ballsicher gezeigt haben, die meisten davon werden wir wahrscheinlich am Dienstag in der Startelf sehen. Oder was glaubst du?
Ja, glaube ich auch. Ich denke, gegen Real, da muss man natürlich auch dann eine gewisse Power auf den Platz bringen, gerade wenn ich daran denke, wen da auch Real dann entgegenzusetzen hat natürlich. Casemiro, ein unfassbar körperlich starker Spieler. Sergio Ramos sowieso wahrscheinlich der, was das betrifft, stärkste Verteidiger auf der Welt. Also ich denke auch, dass man da jetzt zurückrotieren wird. Ich glaube, was ganz gut ist, dass wir schon am Dienstag spielen. RB Leipzig, unser Gegner am nächsten Samstagabend, spielt erst Mittwoch bei Manchester United, reist zudem auch noch. Ich glaube, das ist vom Spielplan relativ günstig für uns gelaufen. Jetzt sind es zwar dann nur 2 komplette Regenerationstage, aber dafür haben ja auch die genannten Spieler nur 30 bis 37 Minuten gespielt, die Schlüsselleute in Mainz. Insofern, glaube ich, kommt das uns zugute. Jetzt, wenn wir über Real reden in den letzten Minuten dieses heutigen Podcasts, dann müssen wir natürlich auch dieses Tabellenbild in der Champions League zu Rate ziehen. Real ist gehörig unter Druck, die müssen bei uns gewinnen. Also wenn man vor Beginn der Gruppenphase gesagt hätte, die verlieren gegen Donetsk, das wäre ja schon wirklich ein starkes Stück gewesen und eigentlich ja, ist das Selbstverständnis von Real natürlich, Donetsk zu schlagen und Gladbach auch zu schlagen. Jetzt frage ich mich, ist das für uns eher eine Chance oder liegt darin auch ein bisschen die Gefahr, dass Real natürlich muss? Jetzt haben sie den Klassiko gewonnen am Samstag. Also ich kann aktuell nicht klipp und klar sagen, ob wir da eher in einer günstigen oder eher in einer schlechten Lage sind. Natürlich haben wir sowieso nichts zu verlieren, aber ich weiß nicht, ob Real für uns jetzt eher zu einem guten oder zu einem schlechten Zeitpunkt kommt. Wie siehst du es?
Ich weiß es nicht. Was ich glaube, was für uns auf jeden Fall ein Vorteil ist, ist, dass Real jetzt unter der Woche mal die Champions League außen vor gelassen gegen Donetsk in dem Spiel. Was ich glaube, was definitiv nicht von Nachteil ist, ist, dass das Real gestern diesen Klassiko gegen Barca gespielt hat und damit der vollen Kapelle gespielt hat, spielen musste, natürlich, weil es nach den Niederlagen gegen Kadiz, gegen Donetsk, natürlich um riesige Wiedergutmachung ging im Klassiko für Real. Da haben alle gespielt, alles, was Rang und Namen hat, stand da über weite Strecken des Spiels auf dem Platz. Und wenn wir dann wieder zurückschauen bei Borussia, da konnte sich dann der ein oder andere doch auch mal aus ruhen jetzt gegen Mainz. Rami Benzebaini über volle 90 Minuten. Viele Spieler zumindest mal über 30 Minuten oder über 60 Minuten ausruhen und mussten nur 30 Minuten spielen. Und das bei 2 Tagen Pause kann durchaus ein Faktor werden. Und ich bin gespannt, ob Real dann doch auch vielleicht wieder den ein oder anderen Spieler rein oder raus rotiert im Spiel bei Borussia.
Ich glaube, der Schlüssel wird auch sein, wenn wir defensiv so spielen wie gegen Inter, vor allen Dingen in den ersten 45 Minuten, dann haben wir gute Karten, weil ich glaube, wir bekommen mehr Kontergelegenheiten. Real muss kommen, die müssen bei uns gewinnen und die haben für mich dann schon eine Schwäche, eher sogar gegen kleinere Gegner, habe ich manchmal das Gefühl, gegen Gegner, ja, die dann auch ein bisschen über das Konterspiel kommen. Da tun sie sich manchmal schwerer. Also jetzt gegen Barcelona hat man es ganz schön gesehen. Also die haben sich Barca recht gut zurechtgelegt im Verlauf der 90 Minuten. Und ja, du hast natürlich einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Also die erste Kapelle hat gespielt gegen Barca. Jetzt glaube ich nicht, dass man wieder mit der vollkommenen B-Mannschaft bei uns auftreten wird. Ich glaube, es wird eher eine moderatere Rotation geben. Aber zum Beispiel Nacho, der den Rechtsverteidigerposten übernommen hat gegen Barcelona, der ist verletzt runtergegangen, ist auch nicht im Kader im Spiel bei uns. Dafür spielt der 19-jährige Sergio Santos aus der eigenen Jugend beziehungsweise aus der zweiten Mannschaft. Und ja, also das gibt auch schon so einen kleinen Hinweis darauf, dass Real schon verwundbar ist. Also die sind jetzt nicht auf allen 11 Positionen europäische Spitzenklasse. Also da glaube ich schon, dass Real sich in den vergangenen 3-4 Jahren ein bisschen verschlechtert hat, beziehungsweise der Block, mit dem man dauernd die Champions League gewonnen hat, der ist ja sogar immer noch der gleiche, aber eben älter geworden. Benzema, Kroos, Ramos, also das sind ja immer noch die gleichen. Varane dann auch hinten drin.
Ja, auf jeden Fall. Die sind alle noch da. Und du hast gerade auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dass Real gerade auf der Rechtsverteidigerposition ein leichtes Problem hat. Und da sehe ich natürlich die Chance von Tiquis Thuram, da auch mit seiner Spezialbewegung auch da immer wieder für Gefahr zu sorgen. Und was natürlich dazu kommt, ich glaube, du musst ja nicht einen Spieler von Borussia irgendwie auch nur ansatzweise motivieren. Wenn es zu Hause gegen Real Madrid am Dienstagabend geht, dann ist jeder ein bisschen die Haarspitzen motiviert, ohne dass man da irgendwie aufzeigen muss, um was es da gerade geht. Und das ist ein Riesenvorteil für Real. Die müssen sich da erstmal jetzt motivieren. Natürlich wissen die auch, was die Stunde geschlagen hat nach der Niederlage gegen Donetsk. Aber der Druck ist da. Und sollte Borussia da vielleicht mit 1-0 in Führung gehen, dann wird der Druck garantiert nicht weniger. Und die Chancen für Borussia werden sich eröffnen. Ich bleibe dabei, da ist was drin am Dienstag.
Ja, ganz ehrlich, das ist alleine schon geil, dass man sich wirklich Hoffnungen machen kann auf eine Überraschung. Also wenn man darüber nachgedacht hätte, Borussia spielt gegen Real Madrid, jetzt will ich gar nicht sagen vor 10 Jahren oder so, aber auch vor 4-5 Jahren, als wir schon mal in der Champions League waren. Aber da hat man irgendwie gesagt, man braucht einen absoluten Sahnetag. Den hatten wir dann häufig sogar gegen diese absoluten Gruppenfavoriten, gegen Manchester City zu Hause, gegen Barcelona zu Hause, jeweils in Führung gelegen, jeweils 1-2 verloren. Jetzt sage ich, das ist schon im Bereich des vorstellbaren, dass wir da vielleicht einen Punkt mitnehmen, dass wir da gefährlich werden können, dass wir da jetzt auch nicht nur auf Glück und eine starke Defensive angewiesen sind, sondern dass wir da auch eigene Akzente setzen können. Davon bin ich fest von überzeugt.
Ja, definitiv. Und darauf wird es auch ankommen, dass Borussia da immer wieder auch Akzente setzt, in dem Spiel Real auch hinten beschäftigt und nicht nur verteidigt. Und die Chancen sind absolut und allemal da. Und ich bin sehr gespannt auf das Spiel und lass mich sehr gerne überraschen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Spieler wirklich die Motivation, die wird gigantisch sein. Und ich glaube, das ist das, was dann durchaus auch eine Chance birgt. Und da können wir uns, denke ich, mal überraschen lassen, wie es am Dienstag ausgeht.
Ja, Dienstag 21 Uhr, Borussia Park, leider nur 300 Zuschauer. Ich denke, mehr werden es auch nicht mal werden in dieser Champions League Vorrunde. Aus unserer Sicht liegt natürlich an der hohen Inzidenz mittlerweile auch in Mönchengladbach 300 Zuschauer. Also 21 Uhr bei Sky, das ist sicherlich auch noch eine wichtige Info, weil alle anderen 5 Gruppenspiele werden von DAZN übertragen von Borussia in dieser Spielzeit. Das nur nochmal der Vollständigkeit halber. Und ich würde sagen, Fabian, wenn du jetzt nichts mehr hast, dann können wir die Folge beschließen.
Ja, ich hab noch eine spannende Anekdote, die ich jetzt unbedingt loswerden muss. Du hast es ja gerade kurz angesprochen, nur 300 Zuschauer. Borussia jetzt lange ohne Zuschauer gespielt, gerade auswärts war jetzt auch lange keiner mehr dabei. Zu Hause gegen Union das Maximum mit knapp 10.000 Leuten, die dann mal wieder in den Borussia-Park durften. Man entfernt sich so ein bisschen voneinander, die Fans von Borussia, man sieht sich seltener. Und dazu nochmal eine ganz spannende Geschichte. Ich bin eben, war heute auf einem Wanderausflug in Brandenburg, bin dann mit meinem Auto, sind wir durch Brandenburg gefahren und ich habe natürlich einen kleinen Gladbach-Aufkleber, ist hinten am Auto befestigt und sind wir über die Landstraße gefahren, standen an einer Ampel und hinter mir war jemand, der auf einmal Lichthupe gemacht hat. Ich dachte, was will er denn jetzt? Zeigte mir einen Daumen hoch und dann habe ich im Rückspiegel gesehen, dass er auch eine riesige Raute auf seinem Rückspiegel hatte, auf seiner Heckscheibe hatte. Und dann fiel mir auf, er grüßt mich, weil ich Borusse bin. Und das fand ich irgendwie eine schöne Geste in dieser Corona-Zeit. Man hat sich lange, lange nicht gesehen und lange nicht beieinander gestanden. Und da machen so kleine Gesten, werten dann doch das Gemeinschaftsgefühl gleich wieder auf. Und das fand ich sehr schön. Irgendwo in Brandenburg und so eine Kleinigkeit, eine Anekdote, die ich jetzt unbedingt noch loswerden musste.
Ja, ich habe letztens auch im Kaufland hier in Berlin einen Gladbacher, einen ganz offensichtlichen Gladbacher-Fan gesehen, der eine Mund-Nasen-Schutz-Bedeckung hatte, auch mit Rautenoptik natürlich drauf. Und natürlich kommt man dann zu einem kleinen Plausch. Und das ist echt nett. Gladbach ist dann wirklich der kleinste gemeinsame Nenner, auch im ja so betrüblichen Corona-Modus aktuell. Und natürlich habe ich ganz vergessen, wir müssen natürlich für diese Woche auch noch eine Note geben für das Spiel in Mainz. Ich lege vor, Defensive, 4- bis 5+. Offensive, das ist Zweierbereich. Von daher eine 3-.
Eine 3-. Ja, ich bin da etwas, ich bin da der etwas ergebnisorientiertere Typ von uns beiden. Ich gebe die 3+. Klar, wie du es angesprochen hast, Defensive, da war noch viel Luft nach oben. Da hat gerade in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit wird es besser, deshalb drücke ich da nochmal ein Auge zu. Offensiv hat es dann eben am Ende doch zum Sieg gereicht, die 3 Tore gemacht. Man hätte noch 2, 3 mehr schießen können. Deshalb gebe ich die 3+. Und hoffe, dass wir gegen Real vielleicht dann nochmal eine kleine Steigerung sehen.
Ganz genau, da wird eine 3 wahrscheinlich nicht reichen, um da mit einem positiven Ergebnis aus der Partie zu kommen gegen Real Madrid. Dienstag ist es soweit, wir melden uns dann am Folgetag, am 28. Oktober mit einer weiteren Kurzepisode mit dem ausführlichen Blick auf Real, dann vor Leipzig. Also es sind weiter spannende, intensive Wochen und wir hoffen, ihr bleibt uns treu, ihr lasst ein Abonnement da und ja, sagt es weiter, dass das hier der spektakulärste Gladbach-Podcast ist nach dem spektakulären Sieg in Mainz. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.